Hallo. Ich kann es ja kaum fassen. Oh, ich bin ein bisschen erkältet, Leute. Aber ich stehe hier für Podcast-Ausgabe Nummer minus 5. Und bin hier noch ein bisschen am Rumklicken. Ich mag das immer an meinem Podcast. Dieses, wie es in No Agenda hieß, das ist charming, dass nicht alles funktioniert und alles so glatt läuft. Ne? Das ist es, aber wir wollen auch nicht vom Track abkommen und so. Ne? Man muss schon drin bleiben in der gesprochenen Sprache und so. Es muss zumindest immer weitergehen, immer was zu sagen geben. Und das gibt's hier, das wisst ihr doch. Das ist Tischlein deck dich. Ja, das ist mein ureigenster Podcast, meine Identität, möchte ich fast sagen. Und ich möchte sagen, liebe Leute, ja, ich war verreist, ich war im Urlaub, auch im Podcast-Urlaub. Und ihr habt euch sicher gefragt, wo ich hin bin. Mein Podcast war sogar verschwunden, depubliziert. Aber alles halb so wild. Ab und zu muss man sich eben eine Auszeit nehmen, mal runterkommen und so. Und alles sacken lassen. Und das war jetzt diese Zeit, die ich mir genommen habe. Mein Podcast war offline für schon über einen Monat, fast den ganzen September, und heute stehe ich hier am 9. Oktober. Paar Tage nach meinem Geburtstag, der ich hier auch enthüllen kann. Letztes Jahr wollte ich das noch nicht enthüllen, aber okay, dass es der 3. Oktober ist, also der Tag der Schande oder wie sagt man, Tag der Annexion der DDR. Die an die BRD angeschlossen wurde. Anschluss, kann man auch sagen. Das baut die Brücke zu den Nazis. Aber sagen wir Annexion oder Einverleibung. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Einverleibung. Oh ja. Konterrevolution natürlich. Ja. Aber Einverleibung. Sagen wir also Tag der Einverleibung. Und diesen Tag verbrachte ich, ja, am besten Ort, den man sich dafür ausdenken kann. So einen etwas deprimierenden Tag für einen als Kommunist natürlich. Natürlich steht meine allgemeine Identität über meiner individuellen, also meine politische Identität als Kommunist. Und daher überwiegt an diesem Tag die Trauer über die Freude, die man vielleicht beim Geburtstag empfinden kann. Wobei viele Leute ja sich auch da überhaupt keine Freude empfinden würden. In den heutigen Verhältnissen, da ist man ausgebeutet. Ich habe zum Beispiel einen Freund, einen engen konservativen Freund. Aber jedenfalls glaube ich, dass er seinen Geburtstag auch nicht groß feiert und so. Ja, weil er einfach spürt, er ist da in der Tretmühle drin. Und was bringt das, was soll das hier noch? Als Kind, da konnte man sich noch freuen, hat man schön Geschenke gekriegt. Aber auch ich habe ein Geschenk gekriegt von, ich weiß nicht. Ja, nennen wir das einfach nicht. Nee. Ich will nicht mehr so viel Privates erzählen, ne? Jedenfalls, ich verbrachte diesen Tag der Schande, Tag der Einverleibung, also in Leverkusen bei der DKP, bei der Karl-Liebknecht-Schule. Und das macht mir einfach gleich. Ich muss jetzt wieder loslegen. Marxistische Theorie in Politik und so. Ja, mein Podcast muss ich wieder aufs Allgemeine besinnen, nicht auf diese persönlichen Fragen, ne? Liebeskrieg und so. Krieg der Rosen, so kam es mir vor irgendwie. Was da ablief, was da abging in meinem Podcast, das ging so weit, dass ich echt selber nicht mehr wusste, ob das noch normal ist oder legal oder wie. Aber lassen wir das alles hinter uns, ne, Leute. Das ist alles bei der DKP, da wird einem klar, es gibt Leute, die dürsten nach marxistischer Aufklärung. Und ich bin eben so ein Theoriehengst. Vergrab mich gern in die Theorie. Und lass andere doch gern dann teilhaben daran. Und das Problem ist, dass ich mir immer denke, du weißt noch nicht genug, du hast noch nicht genug gelesen. Ne? Bei Marx gibt es ja über 40 Bände und ich bin noch beim ersten so in der Mitte. Wie kann ich mir das dann anmaßen, über den Marxismus zu dozieren? Aber man muss es doch, weil sonst, ja, das ist eben der Punkt, die Bürgerlichen haben da keine Hemmung, keine Ladehemmung, sondern hauen einfach raus, was sie an geballter Dummheit in sich haben. Und ich habe mir vielleicht noch nicht die ganz volle, vollgebildete Klugheit, aber eben schon ein Stückchen bin auf dem Weg im Hegelschen Sinne, im Prozess begriffen. Und das ist so dieser Punkt, den wir als Kommunisten verinnerlichen müssen, dass wir auch loslegen müssen, obwohl wir noch nicht so genau Bescheid wissen. Und das war da ja in dieser Gruppe, dieser Lerngruppe mit 14 Leuten, die sich da was reinpfeifen wollten, was lernen wollten über den Marxismus. Dass das Niveau unterschiedlich war, aber alle trotzdem ein grundlegendes Interesse, eine Wissbegier hatten und da wirklich lebhaft teilgenommen haben. Das war also wirklich beeindruckend. Und selbst ich habe mich ab und zu gemeldet und schicke hier liebe Grüße raus an meinen Dozenten, an den Leiter meiner Gruppe. Wir waren dann zwei Lerngruppen und ihm drückte ich dann die Podcast-URL nämlich in die Hand zum Schluss und sagte ihm, ja, private Probleme, deshalb habe ich den Podcast jetzt gerade nicht online, aber bald wollte ich ihn dann irgendwie wann wieder online nehmen. Und da ist mir natürlich auch klar geworden, ja, allein schon dieser Mensch verdient es doch, dass er da einen guten Podcast kriegt. Er ist sehr belesen, sehr gewandt in der Theorie, aber es ist eben eine deprimierende Zeit heute für uns Kommunisten und man weiß nicht, wo soll man weitermachen mit der Praxis, jetzt nach dem Seminar. Und da ist es wichtig, es ist den Leuten was anzubieten, ein Medienangebot und so. Ein Podcast ist ja auch schon was, ist ja auch schon eine Aktion. Nicht nur von meiner Seite, sondern auch von eurer, liebe Hörer, dazu zu hören. Das müsst ihr euch ja auch erstmal geben. Und ja, je nachdem, wie konzentriert man da mitarbeiten will oder bereit ist, Dinge zu lernen, sich auf Neues einzulassen, auf neue Terminologien. Ich weiß nicht, also ja, es ist irgendwie klar in diesem Moment. Da habe ich ihm einen Zettel mit einem Podcast. Da ist doch irgendwie klar, ja, du musst weitermachen. Und ich wollte eigentlich nur das alles noch von mir herschieben und sagen, nee, ich mache wegen dieser Dämonin, da nennen wir sie Lilithu oder so. Wegen ihr dachte ich so, ja, mach einfach mal nichts. Zieh deinen Podcast zurück und damit drücke ich diese Trauer aus darüber, wie das jetzt alles gelaufen ist mit diesem Liebeskrieg oder Rosenkrieg da. Aber das ist nicht gut, sich zu vergraben in den dunklen, gruftigen Schmutz und Gefühle des Zurückgewiesenseins und der Ablehnung. Ich habe doch so viel, was ich rausgeben kann, was vor allem allgemeiner ist. Ich muss nicht über meine mein Liebesleben reden, auch wenn ich das ja eigentlich veröffentlichen will. Ja, wie gesagt, das sind theoretische Fragen. Mit dem Sexkommunismus, den ich hier arbeiten wollte. Die Liebe kann eben auch nicht privat sein, sondern muss eigentlich veröffentlicht werden, in öffentliche Hände überführt werden. Aber vielleicht ist die Welt einfach noch nicht reif, heute das zu begreifen. Das ist eben mein Problem. Oh mein Gott, dann mache ich halt so weiter. Marlon Krohn ist ja ein großer Lehrer für mich. Er hat die verschiedenen Bücher geschrieben. Und ihm schrieb ich dann auch nochmal eine Nachricht, jetzt letzte Woche, weil ich mir so dachte, ja, das ist jetzt doch irgendwie eine interessante Situation, in der ich da bin. Ne? Also, ja, mit dem Podcast weiß nicht, was da los ist mit der Arbeit. Und dann jetzt aber mit der DKP, da komme ich voll rein und jetzt in diese Schulung, lerne meine Genossen kennen und einfach wichtig und gut ihre Gesichter zu sehen. Zu sehen, es gibt andere Leute, die kampfentschlossen sind, die erprobt sind oder die gewillt sind, sich weiterzubilden in der marxistischen Theorie und praktisch auch dafür zu kämpfen, dass der Marxismus wieder zu einer Weltgeltung kommt. Und ja, all das habe ich ja auch zum großen Teil Marlon Krohn zu verdanken, dass ich mich heute sehe, einfach in dieser Position, wo ich sage, ich bin Kämpfer. Und ja, deshalb will ich mich da einfach nochmal bedanken und darüber reflektieren, Marlon Krohn, was er für ein Lehrer für mich ist. Das ist gar nicht fassbar. Ich kann es hier auch gar nicht richtig beschreiben, ne? Sondern was ich beschreiben will, ist, dass ich mich als Kämpfer, als kämpfender Arbeiter sehe. Und schau mal, diese anderen Genossen, die ich da traf in Leverkusen, in der Karl-Liebknecht-Schule, die sind zum größten Teil natürlich aus etwas ärmeren Schichten und haben jetzt nicht so reiche Eltern wie ich, dass mein Vater zumindest bei Mercedes arbeitet und er dieses Privileg hatte, sowohl in Brasilien als auch in Argentinien zu leben, in der Kindheit und Jugend. Und ja, auch danach einfach eine gewisse finanzielle Freiheit, dass ich mir nicht direkt einen Job suchen musste nach dem Studium, sondern reisen gehen konnte und auch jetzt zum Beispiel überlegen kann, ob ich reisen gehe. Aber ja, also das ist ein wichtiger Punkt, die sind aus einer anderen Schicht. Und das formt einen. Das sagt nämlich mein Dozent. Nennen wir ihn Peter, warum nicht solche Aliasnamen einführen. Ich bin da einfach vorsichtig mit dem, was ich da erlebt habe. Ne? Ich will nicht mehr zu viel zu privat werden und warum soll man die wirklichen Namen veröffentlichen. Ne? Lieber Peter, du hast ja gesagt, also dass wir stehen auch auf der Liste des Verfassungsschutzes als DKP. Ne? Aber dass man in der frühen Kindheit ja viele Stellweichen schon gelegt bekommt. Also Weichen gestellt werden, ja, so irgendwie. Naja, dass man da ein Instrument lernen kann, eine Sprache oder eine Kunstform und ja, Kinder aus unteren Schichten, aus der Arbeiterschicht, aus den mehr lohnabhängigen Proletarier-Schichten, die jetzt nicht so eine finanzielle Sorglosigkeit und Freiheit haben. Ja, die werden dann halt nur vor den Fernseher gesteckt oder die haben jetzt nicht diese Möglichkeiten, Klavierstunden zu nehmen. Aber immerhin mal Fußball spielen, selbst das schon, glaube ich, bildet einen sehr, Fußball zu spielen mit anderen, einfach Sport zu machen und das zu sehen. Und dass man zusammen halt spielen muss, um was zu erreichen. Aber es ist ja ganz richtig, da eine Sprache zu lernen oder ein Instrument, das macht, glaube ich, schon einen ganz großen Eindruck auf so einen kindlichen Entwicklungsprozess, was sich jetzt nicht so ohne weiteres dann nachholen lässt. Klar, es wird schwieriger mit der Zeit, Sprachen zu lernen. Aber auch im Seminar waren ja Leute über 50, die sehr gut mitgearbeitet und gelernt haben. Also trotzdem, aber ich hatte da eben dieses Privileg. Mit 3 Jahren gingen wir nach Brasilien. Da war ich 3 Jahre im Kindergarten. Mit 6 kamen wir zurück. Und mit 15 gingen wir dann nach Argentinien. Da gab es also auch eine Mercedes-Fabrik da in Buenos Aires. Die haben Vans hergestellt. In Brasilien war es, glaube ich, die A-Klasse, die produziert werden sollte. Und da lernte ich also Spanisch und kann das bis heute noch. Und ja, liebe das auch zu sprechen oder zu schreiben sogar. Auch einfach in eine andere Sprache zu flüchten. Man will nicht immer in derselben Sprache wohnen. Aber jetzt gerade eben ist es einfach irgendwie angebracht, wieder zurückzukehren auf Deutsch, weil da diese Probleme sind. Mit, ich will sie gar nicht benennen, also, ne? Diese 2 Dämonen, sagen wir mal. 2 Frauen, die ich dachte, ich könnte sie lieben, aber es geht wohl doch nicht, oder ja, sagen wir so, es geht wohl doch nicht. Diese Dämonen, ja. Wegen denen also redete ich da letztens häufig Englisch und Spanisch im Podcast. Aber das muss jetzt, damit muss Schluss sein. Komm, jetzt machen wir weiter auf Deutsch und wirklich solide fürs grundsolide deutsche Publikum. Und eigentlich will ich auch meinen spanischen Podcast weitermachen. Ich habe da einen anderen Podcast. Aber, ja, vielleicht muss ich das alles erstmal sacken lassen und wirklich sagen, nee, ich kann nicht, ich will nicht, diese Sprachen reden, die mich an euch erinnern. Und all das, was ihr mir angetan habt oder wie auch immer. Ich will mich nicht als Opfer darstellen, ne? Aber kommen wir darüber hinweg. Also, Marlon Grund, dieser Lehrer, der eben betont, man solle da mal objektiv bleiben, immer wieder, und sich aufs Gesellschaftliche beziehen und so argumentieren in der Öffentlichkeit. Oder auf Social Media, wozu er ja auch sein zweites großes Werk vorgelegt hat. Hass von oben, Hass von unten. Aber ja, also die Leute verwechseln da das Private mit dem Öffentlichen, meinen sich da noch im privaten Raum zu befinden, wenn sie doch auf Twitter in der Öffentlichkeit sind. Und reagieren dann ganz gekränkt, wenn jemand da halt mit solchen Gepflogenheiten, derben Sprüchen oder Beleidigungen sogar kommt, die eben in der Öffentlichkeit irgendwie normal sind und ausgehalten werden müssen. Also es ist eine vulgäre Öffentlichkeit. Wenn man da in den Bahnhof geht, dann sieht man da Leute, denen es nicht so gut geht, habe ich gesehen, auch schon vorher im Ruhrgebiet. Auch hier im Schwabenländle gibt es natürlich Obdachlose und so. Aber ich habe nur gedacht, da irgendwie ist es doch nochmal anders, eine andere Qualität oder Quantität in Köln und Düsseldorf. Und ja, Düsseldorf jetzt nicht so, aber da habe ich ja ein paar Videos gemacht, ne? Könnt man auch auf Instagram folgen. Wie dem auch sei. Also diese Öffentlichkeit ist sehr vulgär und viele Leute sind da ohne Arbeit. Es wird überhaupt nichts organisiert zum Wohle der Arbeiter, dass ich oder jeder, der sich als einfacher Arbeiter sieht, was wir ja alle eigentlich sind, dass der zu einem Beruf kommen könnte, wovon er gut leben kann, sondern es ist ein ewiger Wettlauf und man muss die anderen wegboxen, um sich auf dem Markt dann zu verkaufen als Arbeitsware. Arbeitskraft als Ware, wie jede andere Ware, wie eine Lampe, Computer oder Bildschirm, nur dass ich halt, ja, bin halt diese besondere Ware, dass ich arbeite und damit noch mehr Waren herstellen kann. Zusammen mit dem Kapital von Bourgeois, der da seine Maschinen, seine Hilfsmittel bereitstellt und damit kann ich dann arbeiten und noch mehr Profit generieren. Aber da kommen wir jetzt schon auf diese theoretischen marxistischen Punkte, die nämlich genau im Seminar behandelt wurden. Aber ich will einfach sagen, diesen Punkt von Mal und Grund, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe auch Angst vor ihm, muss ich sagen. Das ist aber das Geniale an ihm als Lehrer, dass er eine Autorität verkörpert, die jetzt ganz anders ist als zum Beispiel eine Autorität, die ich gegenüber Stefan, einem großen Podcast-Vater, empfinden könnte. Stefan aus dem Aufwachen-Podcast, den ich so als großes Podcast-Vorbild sehe. Aber da, da ist es nicht diese Autorität, sondern das ist wirklich bei Kohn, dass ich denke, was meint er eigentlich? Oder, mein Gott, es ist so klar, was er schreibt. Es sind die Grundtatsachen des Lebens, ja. Das Objektive, und wenn man zum Ziel kommen will, dann muss man eben planen, geplantes Schreiben und geplantes Lesen, sagt er. Man muss sein Leben irgendwie ordentlich und sauber planen und nicht so chaotisch, was ja auch Lenin kritisierte, diesen Glauben an die Spontanität. So ergibt sich auch im Politischen kein Vorwärtskommen, aber im Privaten eben auch nicht. Spontan zu glauben, die Entscheidung, der Wille würde sich schon spontan einstellen, sondern nee, man muss halt selber nachdenken und sich überlegen. Aber so wie ich gerade rede, das klang auch ein bisschen wie Stefan. Also ich gucke mir viel von ihm ab und er ist ein bewundertes Vorbild von mir. Nur ich sage, als Lehrer sehe ich ihn nicht so. Und Lehrer ist mal ein Grund, aber genau aus diesem Sinne, dass ich auch vor ihm gewisserweise Angst habe und zittere und denke, oh je, wie sehe ich in seinen Augen aus? Was denkt er zu der ganzen Chose? Zu meinem Podcast insgesamt, was denkt er? Ja, wie sollte ich da weitermachen? Sollte ich jetzt, ich weiß nicht, einfach ja, das Popularisieren mit der DKP und andere Möglichkeiten einfach meine Genossen aufmerksam machen? Veranstaltungen machen, wie er ja Lesungen macht, so könnte ich Live-Podcasts machen. Also das ist eine ganz besondere Frage, weil man es als Schüler eben nicht will, dass die Welt tatsächlich so simpel, aber auch so langweilig in gewissem Sinne ist, wie der Lehrer das sagt. Also ich meine einfach so brutal, so brutal, wie es halt ist, dass du etwas lernen musst und nicht von Anfang an alles schon kannst. Und das sagte der Lehrer, ja, übe dich lieber mal hier, trainiere das und das. Ist zu tun, Marx ist zu lesen, das eigene Schreiben ist zu perfektionieren und das Sprechen natürlich auch. Und genau, also das sagt ja nur der Lehrer dem Schüler und der Schüler mag das halt nicht gern hören, aber es muss trotzdem irgendwie ja gesagt werden und das ist genau der Job des Lehrers, wofür der Lehrer dann auch gehasst wird. So wie ich eben fühlte immer wieder in den letzten Jahren, seitdem ich ich lasse ja schon am Anfang meines Podcasts aus Marlon Grunds Werk Kommunismus für Erwachsene vor, aber da spürte ich immer wieder diese Sache, ein Ressentiment gegen ihn oder eine Sache, dass ich sage, mein Gott, dieser Lehrer, nee, also ich kann ihn nicht akzeptieren oder ich will mich eigentlich gegen ihn auflehnen, aber ich weiß, es ist zwecklos. Ich finde da keinen Angriffspunkt, er ist einfach ein marxistischer Lehrer. Und wenn mir das nicht so schmeckt, was er zu sagen hat, dann ist es vielleicht das, weil er das ausdrückt über die Welt, die ja auch so ist, dass sie nicht so schmackhaft ist, nicht so angenehm für uns alle zu bewohnen, außer man ist eben Bourgeois und kann da vom Fett leben, auf der faulen Haut liegen, vom Fett dieses Kapital, das Angesparte, Akkumulierte über die Generation, Vererbte und gewaltsam dem Proletariat entrissen und aus den Gliedern und Leibern dieser Arbeiter geformte Kapital, aus dem Mehrwert, den sie erzeugt haben. Aber damit will ich jetzt eigentlich zu einer Ausführung kommen, die jetzt meinen Lehrer betrifft. Also ja, diesen Lehrer haben wir abgehandelt. Mal und Grund, da nenne ich doch mal den Klarnamen, ne, weil er ja auch so publiziert. Unter diesen Namen. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich publiziere, sollte ich da nicht ein Pseudonym nehmen? Zum Beispiel Paolo Fungini, dachte ich, wär ein guter Name. Aber bleiben wir bei der Sache. Der andere Lehrer, Peter also. Ich muss ja wiedergeben, was er da sagt über den Markt und die öffentliche Anerkennung. Die Anarchie der Warenproduktion. Das ist ja ein Begriff von Marx. Die Anarchie der bürgerlichen Warenproduktion. Aber worin besteht die? Mir war es nicht so ganz klar und wurde dadurch ein bisschen klarer durch seine Ausführungen. Dass also, naja, es wird wie wild produziert in dieser Bourgeoisenwelt. Aber trotzdem verhungern Leute oder in Krisenstockungen werden Lebensmittel weggeschmissen, Milch ins Meer gekippt. Das hat ja schon was Anarchisches. Also jeder macht einfach mal und dann kommt später raus irgendwie, ja, das und das lässt sich doch nicht verkaufen, das müssen wir jetzt wegschmeißen. Oder im Supermarkt das Ablaufdatum. Und laut Peter also bestand jetzt diese Anarchie dieser Warenproduktion darin, dass genau die Produzenten privat sind. Die sind alle zerstückelt, zerteilt Individuen. Klar, heute gibt es schon Riesenkonzerne wie Siemens und Daimler mit hunderttausenden Mitarbeitern weltweit, die überall ihre Filialen haben, in Brasilien sogar und überall auf der Welt. Aber früher, zur Zeit von Marx, gab es diese großen Industriemonopole noch nicht, so in dem Maße zumindest. Und Marx lebte in der Zeit, als erst der Übergang war von den Kleinproduzenten zu den großen Monopolen. Und damals in der Welt der freien Konkurrenz, also um 1800, zu dieser Zeit, also als auch die Französische Revolution stattfand, da war es also eher noch so eine Konkurrenz der Kleinbetriebe. Da gab es keinen Daimler, sondern da gab es kleinere Manufakturen, die wenige Beschäftigte hatten. Und es gab eben auch noch nicht so hochtechnologische Erfindungen, die jetzt in dieser Massenstückzahl hergestellt wurden, wie Autos. Klar gab es Hilfsmittel, die Technik machte da riesige Fortschritte. Mit dem, was man halt so erfinden konnte, um die menschliche Arbeit zu unterstützen oder zu ersetzen und den Arbeiter dann Stück für Stück immer woanders einzusetzen, wo seine Arbeitskraft dann doch noch gebraucht wird. Aber eben Muskelarbeit und so weiter, das ließ sich ja bislang ganz gut ersetzen. Also diese privaten Produzenten, die sind isoliert voneinander und die planen jetzt erstmal, die kooperieren nicht, die planen nicht zusammen, sondern sie machen halt jeder so für sich, stellen das her und wenn es fertig ist, am Ende dann kann es auf den Markt gehen, um da veräußert zu werden. Und da muss dann ein Preis erzielt werden. Da kommt also dieser Tauschwert ins Spiel, von dem Marx spricht. Wir haben einmal den Gebrauchswert bei einem Buch zum Beispiel, dass ich es lesen kann, dass es mir eine angenehme Musezeit verschafft, Inspiration, dass ich damit abreise in imaginäre Welten, in fremde Länder, die dort beschrieben werden. Das alles ist also der Gebrauchswert dieses Gegenstandes. Aber der Tauschwert sind die 20 Euro oder 10 Euro, die ein Taschenbuch dann kostet in der Buchhandlung. Tauschwert ist eben einfach das, der Preis, der auf dem Markt bezahlt werden muss, um diese Ware zu erwerben. Und es geht alles um den Tauschwert. In der bourgeoisen bürgerlichen Welt, im Kapitalismus, geht es immer nur um den Tauschwert. Gebrauchswert, das ist da so ein Nebenprodukt. Es geht nicht darum, dass du dich bildest, dass du ein gutes Buch liest, nee, sondern es geht um den Absatz der Verlage, dass die Profit machen und da wieder die Champagnerkorken knallen und ja, einfach dieser Mehrwert einfach Profit erzeugt wird. Und nun produzieren die das alle und am Ende gehen sie zum Markt und da findet die öffentliche Anerkennung statt. So sagte Peter, dass Ja, darin liegt der Widerspruch. Private Produktion, aber öffentliche Anerkennung. Anerkennung, klar, wenn du Geld kriegst, wirst du anerkannt, dann fühlst du dich glücklich, fühlst du dich gut. Jawohl, ich habe was, was allgemein anerkannt ist, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, sagt Stefan eben immer. Naja, es ist irgendwie symbolisch, klar, da steht eine Ziffer drauf, da steht was drauf, was für etwas steht, was dafür steht. Du kannst dir dafür so und so viel kaufen, ungefähr für 10 Euro kann ich mir ungefähr 5 Liter Milch kaufen oder so. Oder 10 Brezeln oder 8 heutzutage. Und das ist eben symbolisch irgendwie generalisiert. Du kannst ja alles kaufen, prinzipiell. Selbst Sex oder Liebe ist eben die Frage. Kann man die kaufen? Aber darüber wollen wir jetzt ja nicht reden. Ja. Ja, und der Widerspruch, der Grundwiderspruch, analysierte Peter, also liegt in dieser privaten, einzelnen Planung, Produktion, Anfertigung der Produkte, aber ihre öffentliche Anerkennung dann. Und das ist ja so absurd, wenn wir dann sehen, bei einem Riesenkonzern wie Siemens, der macht ja sogar 5-Jahres-Pläne, das hat ja sogar was Sozialistisches und ist ja auch grundsozialistisch, dass da 200, 300.000 Leute auf der ganzen Erde zusammenarbeiten. Was anderes ist das dann als Sozialismus, als dass wirklich das soziale Element im Vordergrund steht und ein Rädchen ins andere greifen muss. Man muss wissen, was tut der andere, man muss irgendwie kooperieren. Und das ist der Punkt. Diese Kooperation ist so unabdingbar. Das wurde bei uns in der Ortsgruppe von der DKP mal gesagt vor mehreren Monaten. Die Konkurrenz endet da am Werktor oder an der Eingangstür des Büros. Die Kapitalisten, die herrschen eine Klasse, die Bourgeoisie, die wollen uns Arbeiter gegeneinander aufhetzen. Klar, wollen ja nicht, dass wir uns zusammenschließen und so. Und so unsere Macht erkennen, die eigentlich in unseren Händen läge, wollten wir uns als Masse, als Klasse wirklich mal zusammenschließen. Und deshalb erfinden sie diese ganzen Konstrukte wie Leihverträge oder bei den Steuern, dass man da noch was sparen kann, dass man versucht, was rauszuholen, den Staat auszutricksen oder ja immer wieder eben das Beste für sich individuell rauszuholen und zu überlegen, wie kann ich schlauer sein als mein Nebenmann. Aber dieser ganze Zirkus der Konkurrenz, der ist nicht haltbar, wenn es darum geht, wirklich was herzustellen. Wenn es darum geht, uns einfach nur zu beherrschen und uns schwach zu halten, dann ist das Ganze sehr effektiv. Aber wenn es darum geht, dass wir als Arbeitskräfte, Arbeitsmaschinchen, Arbeitsbienen gebraucht werden, dann geht es halt so nicht mehr, weil das, so kann man nicht arbeiten, so kann man nicht zusammenarbeiten. Es ist in jedem Beruf mehr oder weniger so, dass man zusammenarbeiten muss. Auch bei mir in der Softwareentwicklung kann ich völlig allein ein Ein-Mann-Unternehmen sein. Und deshalb ist es so erlösend, sagten da meine Genossen hier aus der Stuttgarter Ortsgruppe, dass irgendwann endet also die Konkurrenz. Und wenn man ins Büro eintritt, dann ins Büro eintritt oder auch schon wenn man den Arbeitsvertrag unterzeichnet, dann ist plötzlich Schluss aus dem Verbleiben der Konkurrenz. Jetzt ist klar für den Kapitalisten, jetzt müssen meine Mitarbeiter zusammenarbeiten. Und das ist das Erlösende und das ist auch der Ansatz, den wir Kommunisten haben, nämlich, dass wir im Betrieb angreifen und versuchen da ja einfach mit Kollegen zu reden und so, weil im Betrieb gibt es eine andere Situation als die, die man sonst aus dem Alltagsleben kennt. Da muss man kooperieren, da ist man irgendwie in der gleichen Position, da ist man solidarisch, kameradschaftlich, schon allein aus dieser Grundsituation heraus. Und das ist man im sonstigen bürgerlichen Alltag nicht. Und darum also müssen wir vor allem nicht nur, aber vor allem auch im Betrieb agitieren und eben Propaganda, marxistische Bildungsaufklärungsarbeit machen oder versuchen, Leute einfach hinzuweisen auf die gängigen Schweinereien, auf das Unrecht der Herrschaftsform, der Klassenherrschaft und der Ausbeutung durch die Bourgeoisie. Genau, und darauf zielte also ungefähr auch Peter ab, wenn er sagte, naja, die arbeiten da so genau getaktet, diese großen Unternehmen wie Daimler, wie BMW, die haben genaue Pläne, Top-Down-Hierarchien natürlich und die arbeiten als ein Unternehmen. Da weiß wirklich jeder, wir müssen zusammen arbeiten, damit was rauskommt hinten. Und klar gibt es dann auch Intrigen, vor allem bei so großen Firmen. Aber dieses Element der Kooperation ist doch irgendwie zentral und man kriegt ja auch einen Bonus am Ende des Jahres, zum Beispiel bei Daimler 6.000 Euro, bei Porsche 9.000 Euro, bei Bosch etwa 3.000. Kriegt man ja ausgezahlt und das ist ja auch für jeden Mitarbeiter ein sichtbares Zeichen, ja, ich muss mich hier irgendwie gut vertragen, irgendwie auch mit meinen Kollegen, zumindest in dem Sinne produktiv zusammenzuarbeiten, denn es zahlt sich ja auch aus, schwarz auf weiß, finanziell einfach für mich, je besser es der Firma geht. Also das ist so dieser Grundgedanke, der für alle Firmen dann wirksam ist. Irgendwie, es ist zentralisiert, es ist sehr genau geplant, so wie also auch im Sozialismus, das Zentralkomitee oder Politbüro dann genau planen musste, was ist zu produzieren in der Wirtschaft. Und genauso ist es also auch im Kapitalismus, nur dass da halt keiner sitzt, der wirklich alles im Blick hat als zentrale Instanz, sondern nur in einer Branche. Ja, da gibt es halt solche Giganten wie dann in der Autobranche, dass jetzt natürlich nicht mehr diese kleinen Produzenten, kleinen Manufakturen gibt, sondern jetzt wirklich Giganten wie BMW, VW, Daimler, Audi, und dann sitzen die ja aber auch zusammen. Die haben ja auch ihre Autoverbände, Bund der deutschen Autoindustrie oder so. Und da sitzen sie dann ja auch und beraten sich oder sprechen sich ab. Das ist dann dieses Oligopol. Ein Monopol, klar, aber es gibt noch verschiedene. Es ist eine Oligarchie, die da an der Macht ist. Und die sprechen sich auch irgendwie ab. Einerseits in dieser Fünferrunde, dann zwischen den Autokonzernen, andererseits auch in einem Konzern, dann nur jetzt bei BMW wird geschaut, was produzieren wir, setzen wir auf Elektromobilität oder was haben wir für andere Sparten noch, Motorräder, bei Daimler die Trucks, die LKWs und Vans, und ja, wie müssen wir das alles, wie lasten wir unsere Fabriken perfekt aus, dass hier mal ein LKW, vielleicht haben sie eigene Fabriken dafür, aber hier mal ein Van produziert wird und dann wieder ein kleineres Auto. Also da gibt es ja sehr genaue Pläne, die auch irgendwie gemeinschaftlich überwacht und ausgetüftelt werden müssen. Und das ist einfach dieser Punkt. Also wir haben schon den Sozialismus, nur dass wir oben drüber noch den Markt haben. Und es ist eigentlich relativ absurd. Das ist der Punkt mit der Anarchie der Warenproduktion. Relativ absurd, dass also all diese Unternehmen da sind, die sind jetzt so fett geworden durch ihre Monopolgewinne, dadurch, dass sie einfach die einzigen sind, die schon das Kapital haben, das Know-how, das Wissen, ein Auto herzustellen und die ganzen Maschinen. Und dadurch können sie jedes Jahr Profite absahnen, praktisch ja, kostenlos oder ohne, dass sie noch was machen müssten. Und diesen Firmen geht es also gut. Dann gibt es ja auch andere, kleinere, denen es jetzt nicht so blendend geht, die jetzt nicht solche Profitmargen haben oder so ein problemloses Wirtschaften und auch Überleben in Krisen werden ja diese Autogiganten hier in Deutschland immer gerettet oder ja in den USA dann andere Firmen, wenn da die Banken eben, das war, ja, die Banken oder Tech-Giganten wie Facebook oder Google würden dann vielleicht auch gerettet werden heutzutage, weil man sagt, wir können das ja nicht pleite gehen lassen, da hängt ja unsere Wirtschaft dran, so Wirtschaftsleistungen. Und ja, also es ist absurd, denn dieses Modell der privaten Produktion ist ja eigentlich, stammt aus dieser Zeit von um 1800 herum, als diese Manufakturen tatsächlich alle so klein waren und so produzieren konnten und da das irgendwie Sinn gemacht. Aber jetzt sind wir schon so vergesellschaftlich, diese Unternehmen sind praktisch Staaten in sich. Ein Unternehmen wie Google hat mehr Macht als jetzt ein einzelner Staat. Vielleicht nicht als die USA, aber sagen wir als ein mittelgroßer Staat jetzt wie Dänemark oder ja, Holland. Da hat doch so ein Unternehmen viel mehr Macht oder Gestaltungsspielraum, was es da setzen kann auf der globalen Ebene. Die USA, klar, die haben noch ihre Armee und so, das ist irgendwie schon noch, das ist noch ganz oben, was den Imperialismus so zusammenhält, auch die reine militärische Gewalt und die blutigen Kriege und Drohungen mit Kriegen. Aber Ja, also das sind Staaten in sich, das ist es einfach. Und das sind also Staaten, das funktioniert also schon wieder Sozialismus. Und der Sozialismus sagt ja nur, wir sollten daraus mal einen Gesamtplan machen und sagen, naja, wenn die doch schon so groß sind und so genau orchestriert da Pläne erstellen und zusammenarbeiten, dann machen wir das doch einfach über die ganze Wirtschaft. Dann können wir das alles vereinheitlichen und genau planen, wie viele Autos und wie viele Traktoren oder was auch immer. Und dann geht nicht mehr so viel verloren über diesen Markt, weil man immer diesen Umweg nehmen muss über den Markt. Und dann sieht man erst, es wird anerkannt, was wird wirklich gebraucht, was wird anerkannt. Und klar, wir können nicht von einem Tag auf den anderen den Markt abschaffen, wir brauchen den schon noch, aber ich denke, vor allem bei diesen großen Monopolunternehmen, die können wir auf jeden Fall mal verstaatlichen und eher noch kleinere Betriebe in privater Hand lassen und sagen, ja, ihr Kapitalisten, euch können wir noch schalten und walten lassen, weil wir brauchen euch auch, wir brauchen euer Know-how, wie man die Fabriken überhaupt zu betreiben hat. Das können wir jetzt nicht einfach so selber übernehmen als revolutionäre Partei. Aber bei diesen großen Monopolen, also bei Daimler und so, bei Bosch, die kann man einfach übernehmen, glaube ich. Und man braucht natürlich auch das Know-how der Manager dort. Man kann nicht alle vom Hof jagen, aber doch ein paar eben, diejenigen, die eben sehr antikommunistisch eingestellt sind und diese neue Arbeiterherrschaft bekämpfen werden. Aber ich denke, es macht sehr viel Sinn, das so zu sehen, dass diese öffentliche Anerkennung schon von vornherein mit bedacht werden sollte. Schon bei der Produktion, dass es nicht so zu solchen Produktionskrisen und Stockungen mehr kommt, dass man sagt, oje, das kann nicht mehr abgesetzt werden, wir sind in einer Wirtschaftskrise, die Arbeiter werden entlassen und dadurch versinkt die Wirtschaft noch tiefer in der Depression, in der Rezession und niemand weiß den Ausweg, sondern das können wir abfedern, das können wir von vornherein unterbinden und da einfach klug gesellschaftlich planen. Und dabei wird es auch Fehler geben und erstmal Engpässe. Die Bewegung wird irgendwie über sich hinausgetrieben, schrieb Marx dazu. Ich sollte auch mein Lesebuch mal holen, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Aber dieses Lesebuch, das wir da in der Karl-Liebknecht-Schule jedenfalls durchlassen mit Ausschnitten von Marx, Engels und Lenin aus ihren Texten. Genau. Aber jetzt bin ich einfach schon relativ erschöpft und möchte nur noch sagen, ja, diese großen Unternehmen, da geht es den Mitarbeitern also auch besser. Die müssen ja auch irgendwie die besten, fähigsten Leute anlocken, wollen sie ja auch irgendwie, dass sie denen also gutes Gehalt zahlen, gute Rente und so, Betriebsrat. Und die können sich ja leisten, die haben ja auch ihre Monopolgewinne, die sind jetzt ja nicht so in dem Sinne der freien Konkurrenz ausgesetzt, wie das zum Beispiel ein kleiner Bäcker ist. Hier im Ort, mein lieber Mitbewohner aus Algerien, von ihm hatte ich glaube schon öfters erzählt, aber jedenfalls ist er da so extrem ausgebeutet, verdient nur 900 Euro und wird so schlecht behandelt von seinem Chef, der sagt ihm immer, ey, du sollst jetzt hier noch eine halbe Stunde länger arbeiten und generell, er musste am Anfang um 5 Uhr anfangen, dann nach 2 Wochen hieß es 4 Uhr, jetzt 3 Uhr, also 3 Uhr morgens anfangen. Und ja, dieser Bäcker, der denkt einfach ganz smart mit diesen Leuten, er schaut da halt so nach Leuten, die er aus dem Ausland holen kann, die froh sind, dann hier arbeiten zu können in Deutschland. Und ja, mit denen kann er es machen und darauf ist so seine Bäckerei aufgebaut. Er könnte ihnen sicherlich auch mehr zahlen. Ich meine, wenn das Ganze so auf Kante genäht ist und so unprofitabel, dass jetzt wirklich daran hängt, dem Azubi da nur 900 Euro zu zahlen statt 1100, dann ist das ja auch kein tragfähiges Geschäftsmodell. Aber jedenfalls ist beim Mitbewohner so 900 Euro, sagte er, und das perfide festgeschrieben auf 3 Jahre. Alle seine Kollegen, die er in der Berufsschule kennenlernt, haben eben, ja, fangen so an mit 1.000 Euro, dann 1.200, 1.400 im dritten Jahr. Aber das gibt es hier nicht bei dieser kleinen Bäckerei. Und ja, diese kleinen Betriebe, die kommen da eben ins Schwimmen. Die Besitzer sind sicher noch so kapitalistisch kleinbürgerlich orientiert. Aber eben, ja, sie sind auch Opfer dieser großen Konkurrenz mit den Monopolen, wo sie nicht bestehen können und wo sie eins nach dem anderen so aufgefressen werden, was ja schon Marx beschrieb, aber der Prozess ist ja noch nicht zu Ende, es ist noch nicht alles konzentriert und das ist der Punkt. Wenn es so weiterlaufen lassen, vielleicht wird es dann irgendwann so konzentriert, dass ein Kapitalist alles, die gesamte Wirtschaft übernimmt, aber das wäre absurd. Wir als Arbeiter wollen dem vorgreifen und als Arbeiter einfach die gesamte Wirtschaft übernehmen. Aber okay, eine andere Mitbewohnerin hier, sie ist aus der Ukraine und sie arbeitet in der Gastronomie und Hotellerie. Und sie erzählte mir, dass sie, es ist kaum zu glauben, aber jedenfalls von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr abends arbeitet. Und dazwischen hat sie 2 Stunden Pause etwa von 3 bis 5 oder so. Und ja, das ist illegal. Habe ich mal nachgeschaut, auch im Gastrogewerbe, maximal Arbeitszeit 10 Stunden. Und ja, komisch, also das sind deutlich mehr als 10 Stunden. Das sind ja allein schon 8 bis 11 Uhr abends. Das sind insgesamt 15 Stunden. Und dann 2 Stunden Pause, okay, also 13 Stunden reine Arbeitszeit. Ja, also das wollte ich nur mal nennen, hier jetzt nicht viel dazu sagen, sondern einfach, ja, es ist ein Unrechtsstaat hierzulande, es gibt zwar Gesetze, aber die werden nicht eingehalten, das Kapital, ja, hat eben seine eigene Machtbasis und muss sich auch nicht in dem Sinne an Gesetze halten. Das ist einfach normal hier und vor allem Leute, die dann aus dem Ausland kommen, die kennen ja die deutschen Gesetze nicht. Ich habe ihr das jetzt auch mal geschickt, hey, schau mal, du solltest eigentlich nicht mehr als 10 Stunden arbeiten. Aber ja, die sind einfach froh, dass sie dann hier was haben, eine Arbeit haben, jetzt nicht in der Ukraine sind. Und ja, das ist eine sehr schlechte Situation, müssen wir sehen, diese Konkurrenz der Arbeiter. Das ist es nämlich, damit möchte ich dann langsam schließen. Was ich da vor allem mitnahm aus dem Seminar, war ein Spiel, das wir machten. Die eine Hälfte der Gruppe wurde eingeteilt in Arbeitgeber, sogenannte, und die andere Arbeitnehmer. Also ich war Teil dieser Unternehmer, dieser Kapitalistengruppe. Und da ist es einfach so viel einfach zu argumentieren. Wir sollten jetzt sagen, naja, warum ist das fair? Was auch immer, also dieses Arbeitsverhältnis. Ne? Warum ist denn das fair? Und es ist so einfach, als Kapitalist, als Bourgeois, sich zurückzulehnen und einfach zu sagen, ja, was weiß ich, ich muss noch nicht mal mehr nachdenken. Das ist der Punkt. Es gibt keinen Grund nachzudenken. Es ist die reine ökonomische Macht und da brauchst keine Begründung mehr. Das ist so geil an dieser Kapitaldiktatur. Es ist eine reine Gewaltherrschaft, eine reine Terrorherrschaft, weil wir alle fühlen ja diesen Terror. Wir alle fühlen ja, es wäre irgendwie scheiße, nicht nur scheiße, sondern mir würde es einfach an Kran gehen. Hätte ich kein Geld, könnte ich mir die Miete nicht leisten, würde ich auf der Straße sitzen. Also ja, das wäre einfach materiell sehr, sehr unangenehm. Mir würde es kalt werden, ich würde Hunger leiden. Und klar gibt es in Deutschland jetzt noch Absicherungen wie Arbeitslosengeld, aber in anderen Ländern ja nicht. Das sind dann Unterschiede, die es gibt in einem ganz hochentwickelten imperialistischen Land, das an der Spitze der Pyramide steht, aber die meisten Länder stehen da ja nicht. Und wir wissen darüber ja auch Bescheid, über die Lage auf der Welt. Also die Leute in Asien und in Afrika wissen ja, wie es hier aussieht. Und andersrum aber auch wir wissen, oh je, so viel schlimmer sieht es an anderen Stellen der Welt aus. Und dann bleiben wir halt lieber folgsam, gefügig und unrevolutionär. Das ist das Problem, vor dem man auch steht als Kommunist. Ja, man muss ja selber auch weiter überleben, aber kann man sich dann überhaupt trauen, so hart gegen das Kapital zu agitieren? Oder stehe ich dann bei selber auf der Straße? Aber jedenfalls, genau, wir waren da in diesen 2 Gruppen und saßen uns gegenüber und ich konnte mich einfach zurücklehnen. Die Genossin neben mir, sie übernahm da die Führung unserer Gruppe und sagte da so was wie, also, ihr habt ja eh keine Wahl. Es ist fair, bitte unterschreibt jetzt den Arbeitsvertrag, denn wir zahlen ja auch eure Krankenversicherung. Die Lohnnebenkosten, denkt doch mal, was wir für Ausgaben haben und wir müssen auch in der Konkurrenz gegen unsere amerikanischen Mitbewerber behaupten. Wenn wir von denen übernommen werden, dann habt ihr auch nichts davon, dann werden die Arbeitsplätze bald abgebaut. Also, und es gibt tausende Leute, die jetzt gern diesen Vertrag unterschreiben und diese Arbeit machen würden. Also da gibt es nichts zu zweifeln, das ist fair und ja, so ist es. Also ich habe gedacht, ich würde jetzt nicht gern auf der Seite von den Arbeitern sitzen. Ich wüsste nicht, was ich da sagen soll und der eine Genosse hat sich noch wacker geschlagen, hat gesagt, ja, wir könnten die Maschinen übernehmen und so. Wir würden das tun und dann würde der auch blöd aus der Wäsche schauen. Also ohne uns läuft hier nichts, ihr könnt keinen Mehrwert produzieren, wenn wir nicht an den Maschinen stehen und die bedienen. Aber so ganz habe ich ihm das eben auch nicht abgenommen. Habe ich auch gedacht, naja, diese Arbeiter, die meinen es auch nicht so ganz ernst. Können die sich das wirklich vorstellen, dass sie ohne uns Kapitalisten leben könnten? Dass sie einfach so die Macht im Betrieb übernehmen könnten? das ist eben der Punkt. Ich als Kapitalist in der Situation habe das gespürt. Nee, die drohen damit zwar, aber das sind leere Drohungen. Und ja, lassen wir die Arbeiter so reden. Das ist ganz gut. Es herrscht ja Meinungsfreiheit. Ne? Und jeder soll sich mal seinen Frust von der Seele reden. Ich weiß, die Arbeit ist frustrierend, da 8 Stunden zu stehen. Aber deshalb lassen wir sie so revolutionär reden. Aber sie meint es ja nicht ernst. Und das ist das Geniale an diesem Liberalismus, wo man alles sagen darf, aber sich eben nichts materiell ändern darf an dieser Bourgeois-Klassenherrschaft. Ja, und das habe ich da mitgenommen. Der Bourgeois, der braucht nichts, der braucht keine Theorie, keine Wissenschaft, um seine Herrschaft zu rechtfertigen, sondern er herrscht ja einfach so und er kann den Proletarier reden lassen und sagen, das nicht ernst meint, kann er noch so viel Marx zitieren. Das meine ich jetzt nicht böse, Angriff auf diese Genossen. Ich weiß ja, dass ich selber auch nicht besser gemacht hätte, er keine besseren Worte und Argumente gefunden hätte in der Situation, weil es einfach grundlegend eine Asymmetrie ist und die Arbeiter da weniger Macht haben und wissen, dass sie das nicht haben. Aber es könnte ihnen vielleicht jemand helfen. Und wer ist das? Ja, denkt doch mal drüber nach. Die kommunistische Partei natürlich. Die nimmt die Arbeiter an die Hand und sagt ihnen, ja, ich weiß, es hört sich alles gesponnen und traumhaft an, dass du dir vorstellen sollst, du könntest die Macht im Staat übernehmen und die wahre Macht sein und dich nicht mehr so geknechtet und gegängelt fühlen vom Bourgeois. Aber doch, es ist möglich, wir als Kommunisten reichen dir die Hand, aber wir müssen dafür hart arbeiten und vor allem, ja, wir brauchen dazu eine Bereitschaft, sich zu bilden, sich auf was einzulassen und sich auch das Neue vorzustellen, diese Revolution, die da kommen wird und die neu organisierte Produktion dann, die genossenschaftlicher, gemeinschaftlicher organisiert wird, nicht mehr mit dem Markt als obersten Richter und Fetisch. Aber wir werden da nicht von einem Tag auf den anderen alles perfekt machen können und deshalb müssen wir uns auch einstellen. Diese Bewegung wird über sich hinausgetrieben. Und da sollten wir uns einstellen, es gibt dann auch mal Produktionsengpässe, Fabriken, die geschlossen werden müssen, weil einfach vielleicht das Wissen dann fehlt, weil die Kapitalisten uns auch Stöcke zwischen die Beine werfen und verhindern werden wollen, dass dieses sozialistische Unterfangen Erfolg hat, mit Erfolg beschieden ist. Aber das ist normal, das sind die normalen Kämpfe, auf die wir uns einstellen müssen und wir haben ja auch die Historie, die wir studieren müssen, können und müssen, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist die Praxis heutzutage, dass wir wirklich erstmal diese glaubhafte Drohung aufstellen gegen den Bourgeois und dass die Arbeitgeber, die sogenannten, dann wirklich merken, die meinen es jetzt doch ernst. Und wenn die das merken, ist es aber hoffentlich schon zu spät, dass wir dann wirklich diese Revolution durchführen können. Also wir müssen da wirklich strategisch zu Werke gehen. Auch nicht zu viel verraten im Vorhinein, sondern wirklich unseren Zirkel der Revolutionäre, der Arbeiterklasse, der Teil davon, der zu gewinnen ist für unser Projekt, den müssen wir bilden und vorbereiten und einfach alles da reinstecken, dass sie dann bereit sind zu wissen, wofür kämpfen wir überhaupt und was haben wir uns unter dieser neuen sozialistischen Gesellschaft dann vorzustellen. Und mit diesen Worten möchte ich dann wirklich enden und sage, ja, ich will einiges geheim halten. Ich habe jetzt einfach gelernt, auch der Punkt mit Marlon Krohn meine ich, dass ich doch eigentlich genug zu geben habe. Warum redet man so gern über das Persönliche? Ich weiß es nicht, aber ja, vielleicht um interessant zu erscheinen und es scheint irgendwie interessant, aber eigentlich ist das Allgemeine, das Politische doch das wahrlich Interessante und Interessantere. Und mir fällt es ja leicht, immer weiter zu reden. Also es ist nicht so, dass ich es nötig hätte. Es war ein Geschenk vielleicht, ja, für diese Dämonen. Aber vielleicht war es auch einfach aus Angst, dass ich Angst hatte, mich der wirklichen Öffentlichkeit zu stellen. Und deshalb dachte, mit diesem Liebespodcast, mit dieser Art der Kommunikation, man wendet sich nur an eine Person eigentlich und will die so beglücken durch den Podcast. Ja, dass ich da dachte, da bin ich irgendwie sicherer. Da bin ich nicht so dieser Öffentlichkeit, diesem großen anonymen Publikum ausgesetzt, das mich beurteilt und beäugt und oh Gott, was wird das denken und man kann es ja nie wissen. Und bei dieser einen Person ja. Aber da kann man es eben auch nicht wissen, was denkt die und überhaupt, was ist da passiert und wie hat sie das gesehen. Also Ich kann das nur sagen, liebe Leute. Ich dachte hier, ich mache mit Folge minus 5 weiter, weil, also als ich meinen Podcast depubliziert habe, war ich bei Folge minus 2. Es gab eine andere Folge minus 3 und dann gab es eine Folge minus 4, in der ich so, ja, wieder angefangen habe zu reden auf Deutsch, und dann gab es aber einige Folgen von 5 bis 12, die auf Englisch waren, die ich jetzt aber einfach weglassen würde, und vielleicht, ja, müsste mir überlegen, was lasse ich alles weg. Genau, also die lasse ich weg. Und generell diese Nummerierung, ja, ich habe da angefangen negativ zu zählen. Warum? Weil es eben eine besondere Situation war. Also ich spürte einfach, der Druck stieg auf dem Kessel und die Explosion war nicht mehr weit, und da habe ich ja angefangen negativ zu zählen. Und ja, so war das. Und warum sollten wir jetzt wieder zurückkehren zur normalen Zählweise? Also ich finde es eigentlich so ganz gut. Die letzte sozusagen normale Folge war dann also Nummer 196 oder so. Kein Plan. Ich glaube schon. Die hieß Das ist so und so. Das war jedenfalls der Titel. Das ist so und so. Und ja, also ich fand es einfach immer gut. Meine Podcasts, ja, die waren an der einen oder anderen Stelle exzessiv, hat dann täglich gepodcastet und so. Und einfach so raushauen, was einem durch den Kopf geht, klar, hat das dann auch seine Tücken. Aber ich fand einfach, ich brauche auch für mich selber Unterhaltung. Ich habe sie immer gern gehört. Und das mache ich jetzt zum Beispiel mit den Instagram-Videos nicht, die ich jetzt seit 2 Monaten mache. Die habe ich nicht wieder selber angeschaut, obwohl es mir auch sehr viel Spaß machte. Vor allem am Anfang war es ein sehr schönes Gefühl, dieses neue Medium zu entdecken. Und jetzt auch immer noch, aber ich spüre einfach, ja, ich muss meine Kräfte auch konsolidieren, auch im Schreiben. Das Schreiben sollte auf jeden Fall Priorität haben, auch vor dem Podcasten. Und dann, ja, also Instagram, die Videos, naja, darauf bin ich auch stolz, aber nicht so wie auf die Podcasts. Denn die Podcasts, die habe ich immer so gern gehört, und war einfach für mich auch die Bestätigung, ja, ich bin unterhaltsam, zumindest für mich selbst, und hey, warum sollte ich mehr brauchen? Ich weiß einfach, ich bin besser als diese bürgerlichen Medienapparate, die ja sowieso auch nicht viel leisten zur Bildung und Aufklärung. Aber abgesehen davon ist es auch einfach unterhaltsam, habe ich gefühlt. Und ich will das auch einfach sein, will mir das selbst beweisen. Und da brauche ich kein großes Publikum, sondern einfach nur das. Und diese Anerkennung habe ich jetzt ja. Ich habe sie nicht auf diesem Markt, auf dem Liebesmarkt vielleicht. Habe ich einfach das Gefühl, dass was passiert ist mit dieser Explosion oder dieser neuen Situation mit Lilithu und so. Das ist auch eine Anerkennung. Und das sagte ich so auch in Folge minus 4, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich die überhaupt publiziere und so. Vielleicht ist das hier dann auch Folge minus 3, weil Folge minus 3 war auch nicht so berauschend. Also entweder minus 3 oder minus 4 oder minus 5, irgendwie so. Aber es ist eine Anerkennung von dieser Frau oder von den Frauen insgesamt. Es haben ja auch noch mehr Frauen zugehört. Zum einen die andere, meine Ex-Freundin, aber zum anderen auch andere Frauen, von denen ich weiß, dass sie zugehört haben. Und das macht einen doch irgendwie auch stolz, diese ganzen Liebespodcasts. Ja. Und was soll ich mir jetzt sagen? Ich bin stolz darauf, es ist irgendwie so, ich bin befriedigt in dem Sinne, es ist so, als hätte ich wirklich Sex gehabt. Oder es ist besser als eine wirkliche Liebesbeziehung. Das tut mir auch leid, das sozusagen praktisch zuzugestehen, dass ich im Virtuellen lebe, dass das irgendwie das Element ist, wo ich wie ein Fisch im Wasser bin. Aber ja, ich habe ja auch nichts gegen die wahre Liebe, die wirkliche Liebe, die mal auszuprobieren und so. Das bin ich offen dafür, aber ich sage, ja, kommt doch auf mich zu, liebe Frauen. Und ich habe es jedenfalls nicht nötig, euch nachzusteigen. So, das ist meine Aussage, wie ich auch in Folge 192 sagte. Das habe ich einfach nicht nötig, und das ist nur mein Punkt. Also mir geht es gut so allein, aber natürlich hat jeder Mensch oder die allermeisten dieses Verlangen, sich auch mal anzukuscheln und so und sich zu beschnuppern und zärtlich zu werden. Und so auch ich, aber es ist nicht unabdingbar, es ist nicht unersetzlich. Man kann auch ohne das leben. Und ja, also was rede ich überhaupt? Ich wollte... Ja, aber das sind ja generelle Bemerkungen über Liebe. Und ich glaube, so sagte Epikur ungefähr. Ich sollte ja auch wieder mehr über die antiken griechischen Philosophen reden. Wie gesagt, dieser eine Podcast ist sehr empfehlenswert. Ich empfehle ihn schon mal. auf Instagram oder im Podcast, dieser Podcast über die Antike, über große Persönlichkeiten der Griechen und Römer, heißt The Cost of Glory. Und sie lesen da Plutarch und seine Biografien. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, so sagte, glaube ich, Epikur, ja, also die geschlechtliche Lust, die braucht man nicht. Die ist zwar sehr drängend, aber man kann durchaus auch ohne sie leben, jahrelang oder für immer. Das ist sehr interessant, finde ich. Und wie, ja, wie ist es dann? Es ist jedenfalls anders als mit dem Essen oder Schlafen. Das braucht man ja doch. Da kann man jetzt nicht so leicht sagen, nee, komplette Askese und so. Askese übrigens ein Punkt, der mir da auffiel beim Seminar. Es ist vielleicht schon so wie ein Marxisten, dass wir da einen Hang dazu haben, zu asketisch zu sein, zu ernst und bierernst einfach zu denken. Die Gesellschaft, die muss ja umgewälzt werden. Oh je, die Lage ist so schlimm. Und das ist ja auch weltweit, ja. Da sollten wir nichts beschönigen. Der Krieg läuft ja schon an vielen Stellen der Welt. Und wie soll es eigentlich überhaupt noch schlimmer werden, als ja, dass Menschen sich gegenseitig so abschlachten? Also ja, da gebietet es irgendwie auch die Weltlage ernst zu sein. Aber wir können so auch nicht vorwärts kommen, wenn wir nur so sehen. Und deshalb, ja, ich stelle mich dem Ernst entgegen. Ich bin hier humorvoll im Podcast. Ich bin in meinem privaten Leben ein sehr ernsthafter Mensch. Aber das hier ist eben nicht privat, das hier ist öffentlich. Und ja, da muss einfach der Humor sein, die Ironie, die Distanz auch. Und da, was mir eben zu wenig, was wir da an Pausen machten zum Beispiel, hier ist dann ja jetzt nur eine Dreiviertelstunde Mittagspause, das ist ein bisschen wenig. Und ja, aber fürs Lernen ist ja auch richtig ernsthaft zu sein, geplant vorzugehen und so. Das hat mir alles gut gefallen, nur meine ich eben diese Askese mit den Pausen, dass die so kurz waren und dass man immer so daran hängen muss, ja, wir machen hier ja ein wichtiges, ernsthaftes Seminar, was es ja auch ist, aber ich glaube nicht, dass man deshalb so die Pausen kürzen muss und ist ja auch der eigentliche Bestandteil, oder wie es unter den Bürgerlichen heißt, das Networking ist ja wichtig in diesen kapitalistischen Konzernen, aber viel wichtiger natürlich in der kommunistischen Partei und dafür sind die Pausen ja da und das ist natürlich dann nicht so zuträglich, wenn die Pause nur 5 oder 10 Minuten ist, dann mal kurz. Und aber ich glaube, damit habe ich viel gesagt und ich kann ja noch ein Lied spielen. Ich habe ja die Lizenzen und so von der GEMA Lieder zu spielen. Ja, also das ist dieser Punkt mit, ich bin halt irgendwie aus einer anderen Schicht, ja, durch meine Eltern auch und durch meinen Job jetzt Softwareentwickler, was sehr gefragt ist. Und das hatte ich vorher, glaube ich, vergessen zu sagen. Ich habe deshalb die Schuld oder spüre da eine Schuld, was zurückzugeben für meine Genossen und so. Ich kann nicht nur so für mich bleiben, privat und so, das genießen, sprich, auch wenn ich schreibe, dann schreibe ich erstmal für mich, klar, vielleicht kann ich das irgendwann publizieren, aber das ist zu weit weg irgendwie. Ich muss jetzt schon was zurückgeben, sprich, und deshalb auch diese Podcasts machen oder Videos für die Arbeiterklasse zum Konsumieren, um ihren Mut irgendwie auch aufzurichten. Und ich glaube, das ist so mein Punkt. Also, ja, ich muss mich ja nicht schämen dafür, dass ich aus so gehobenen Mittelschicht Elternhaus kommen, weil, ja, was sollte das bringen? Es ist eben so heute der Stand der Welt. Einige sind reich, andere arm und es würde jetzt nichts ändern an diesem Verhältnis, wenn ich meinen ganzen Reichtum wegschmeiße oder so oder spende. Sondern man muss ihn nutzen, um, ja, in der Freizeit, die das vielleicht dann vergönnt, um sich da marxistisch zu bilden und zu überlegen, wie können wir jetzt kommunistisch schlagkräftig sein und wirklich mit dem Hammer einmal drauf hauen auf dieses System. Ja, und dann spielen wir doch wieder dieses Lied King. Das erwähnte ich mal in meinen Videos. Years and Years King. Und damit sage ich ciao, ciao, auf Wiederhören.
Tonight, oh, let's fight.